What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Drei Rennen am Stück. Was für ein Tripleheader, den wir jetzt hier gerade irgendwie zu Ende gebracht haben. Und was für eine Dramatik, die wir in der Formel 1 haben. Also nochmal herzlich willkommen an euch alle. Hier ist euer, hier ist unser Podcast Backstage Boxengasse. Und wir freuen uns wirklich jetzt ein bisschen über das zu plaudern, was passiert ist in den letzten Wochen und ja auch gerade in dem zurückliegenden Rennen. Peter, Sandra, also irre. Fernando Alonso für mich mein Held.
Ja, liebe Grüße erstmal. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr das jetzt hier sehen könntet, was da im Hintergrund bei mir los ist, weil wir liegen hier in Katar vor unserem Hotel am Pool, beziehungsweise sitzen, nehmen den Podcast gerade auf. Sandra, wenn ich es verraten darf, hat aber ihr Diktiergerät nicht dabei und deswegen teilen sich die beiden eins. Das ist ein Gerangel, aber ihr habt das super gemacht. Teilt euch einen Kopfhörer, teilt euch das Aufnahmegerät, also à la Bonheur. Und das nach drei Rennen. Sehr stark. Also, der Teamgeist, der ist auf jeden Fall da.
Der Teamgeist ist voll am Leben. Ja, genau. Ich habe das Aufnahmegerät zu Hause gelassen, weil ich pflichtbewusst, wie ich bin, nochmal neue Batterien reintun wollte und es dann habe in der Küche liegen lassen. Ja, super, ne? Aber zum Glück funktioniert es hier so gut. Kopfhörer teilen, Aufnahmegerät teilen. Wir sind ja in einer Bubble, das heißt, wir dürfen das ja auch, ne?
Aber selbstverständlich. So ist es.
Aber Fernando Alonso, wenn du den ansprichst, ja? Lieber Sascha, ja, definitiv, der Altmeister, da hat das allen gezeigt. Ich hatte ja fast schon gedacht, mit der Position 3, auf der er gestartet ist, dass er Lewis Hamilton mal richtig attackiert, schon beim Start. Hab gedacht, dass er es vielleicht packen kann, sich vor Kurve 1 an ihm vorbeizuschlängeln. Das hat nicht geklappt, aber trotzdem insgesamt sensationell. Bin eh ein großer Fan vom Spanier und Glückwunsch. Also hat ja, glaube ich, auch die Auszeichnung bekommen, Fahrer des Rennens zu werden und das zu 100% verdient.
Also der Ferdinando, wie ihn der Leo ja liebevoll getauft hat, der hat mir übrigens verraten, wie es dazu kam. Er hatte sich versprochen und er hatte irgendwo mal in irgendeinem Kurs gehört, wenn man sich verspricht als Moderator oder als Kommentator, einfach beim Fehler bleiben, dann meinen alles war Absicht. Ist auch eine Taktik.
Habe ich so noch nicht gehört, aber werde ich mir mal abgucken dann für die nächsten Rennen. Also die Devise ist auf jeden Fall bockstark von unserem Leo. Nicht nur ein guter Analytiker, sondern auch ja ein kleiner Trickser.
Ich fand halt auch bemerkenswert, wie Fernando dann nochmal an die Box funkt, ne? So, Ocon soll jetzt verteidigen wie ein Löwe. Der hat sich auch echt gewehrt mit allem, was er hatte. War eine super, super Teamleistung generell von Alpine. Habe ich ehrlich gesagt auch so an dieser Strecke nicht erwartet. War total überrascht und auch Ocon war danach total happy und hat echt gesagt, ey, ich habe mich so breit gemacht und habe aufgehalten, was ging. Aber ich habe halt dann doch nur ein Alpine, ne? So ganz gut gegen so ein Perez funktioniert das halt dann doch nicht.
Ja, wie gesagt, große Leistung von Alpine. Ansonsten muss man sagen, hatte das Rennen, wenn man ganz ehrlich ist, ja zumindest was diesen Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen anbetrifft, ein paar Längen. Also da musste man sich schon ab und zu mal die Augen reiben. Aber wie gesagt, auch wenn wir bei den Siegern des Rennens sind, Lewis Hamilton klar, aber auch Max Verstappen. Also mit der Bürde, 5 Plätze nach hinten, am Ende Zweiter zu werden, dazu noch die schnellste Runde einzufahren. Ich glaube, das war mehr als Schadensbegrenzung dann am Ende.
Ja, großartig. Also ein fantastischer Start, den er hingelegt hat. Super erste Runden, dann das mit den Reifen auch toll gemanagt. Und ja, am Ende sind es jetzt 8 Punkte, die er Vorsprung hat. Und wenn alles so klappt, wie wir uns das alle erhoffen, dann gibt's im übernächsten Rennen, also nach dem Saudi-Arabien Grand Prix in 2 Wochen, da gibt's dann in Abu Dhabi das Grande Finale.
Ja, aber was war denn da mit Christian Horner los? Ich habe das jetzt nur im Nachgang mitbekommen, weil ich kann ja dem Nachlauf nicht so ganz folgen manchmal, weil ich ja die ganzen Interviews mache. Und irgendwie, der hat sich verbal so ein bisschen daneben benommen, der Christian, und hat dann jetzt ja auch irgendwie eine Verwarnung bekommen, ne, inzwischen.
Ein kleiner Klaps auf dem Finger.
Aber also hat, also da war der ja schon deutlich, ne? Die Nerven liegen blank, haben wir schon das ganze Wochenende gemerkt.
Wobei ich den Ärger schon auch verstehen kann von Red Bull, wenn man sich das nochmal genau anguckt. Also geht natürlich um diese Situation zum Ende des Qualifyings am Samstag, wo Pierre Gasly liegen geblieben ist, es die gelbe Flagge gab, Max Verstappen davon betroffen war, am Ende ja unter doppelt gelber Flagge dann auch die Strafe kassiert hat, 5 Plätze zurückversetzt wurde. Aber das war schon ein komischer Vorgang auch, Sascha, ne? Wie es da zu gekommen ist. Also von daher finde ich den Ärger dann auch sowohl von Helmut als auch von Christian nachvollziehbar.
Ich bin jetzt los ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen, weil in deinem Rücken schleicht sich gerade jemand an, ein bärtiger Geselle mit Bierflaschen in der Hand. Wer könnte das denn sein? Es ist der Timo. Is that clock?
Timo, kleine Grußrunde für unsere Podcast-Zuhörer.
Sehr gerne. Die eine Frage direkt, wieso sitzt man beim Podcast so weit auseinander? Also wieso sitzt du hier alleine und die zwei da 3 Meter weiter?
Haben wir gerade schon aufklären können, liegt daran, dass wir nur 2 Aufnahmegeräte haben und da wir nicht in unmittelbarer Nähe sitzen können, haben wir uns jetzt so aufgeteilt, aber es ist natürlich bockstark hier mit Bierchen anzustoßen.
Gruß an die lieben Podcast-Zuhörer.
Ich bin ja nur froh, dass der Timo jetzt hier nicht seine Dartscheibe mit dabei hat und mit den Pfeilen auf uns geworfen hat, sondern das Bierchen vorbeigebracht hat.
Kann man da kurz mit reinbringen, wenn ihr wollt.
Das ist der Running Gag bei uns, liebe Zuhörer, also Dietmar Diamant, den der Timo uns allen hier so ein bisschen näher gebracht hat, der eine große Rolle mittlerweile spielt bei jeder Produktion, also hessische Mundart, glaube ich, ist es, Timo, ne? Und also wer da mal reingucken wird auf Instagram, Dietmar Diamant bringt uns immer zum Lachen und wir warten ja darauf, dass es die Folge gibt mit Timo und Sebastian. Die beiden haben sich ja beim Dartspielen auch duelliert, das Ganze, glaube ich, beim Brasilien Grand Prix, bin mir nicht mehr ganz sicher, hat Timo natürlich gewonnen. Nach wie vor unschlagbar und das wäre doch mal ehrlich, wenn der Dietmar Diamant das mal nutzen würde, um da dann auch mal seine Stimme drüber zu setzen bei dem Duell.
So, apropos, da kriegen wir auch gleich die Kurve zu Sebastian Vettel, weil das Bier, das er uns gebracht hat, das ist vom Sponsoren von Aston Martin, habe ich gerade gesehen. Ne? Ja, lass uns kurz über Sebastian Vettel reden, wenn wir da eh schon sind. Ich finde, er hat ein super Rennen abgelegt, also war er in der Quali schon gut, dann große Probleme am Start gehabt, da konnte er gar nichts dafür, konnte er zeigen und dann...
Ne?
Ja, bis auf 17. Und dann hat er sich ja super, super hingefightet bis in die Punkte rein und toll verteidigt gegen Gasly. Das war nicht so einfach. Der Abgeordnete Glock möchte irgendwas sagen. Achso, der macht gerade Insta Live oder irgend sowas.
Also Timo macht hier noch Insta Stories natürlich auch, alles zu beobachten auf seinem Insta-Account. Sebastian Vettel, starkes Rennen gefahren, oder?
Ja, ein starkes Rennen gefahren. Leider am Start ein bisschen, warte, ich muss jetzt ausmachen, sonst ist die Story weg. Am Start ein bisschen. In der hessischen Mundredensart verkackt das Ding halt, leider. Aber hat es gut recovered und ist noch in die Punkte gefahren. Somit, wenn er da vorne dabei gewesen wäre, hätte er mit Sicherheit rund um Lance Stroll stehen können. Somit, aber ein solides Wochenende.
Ja, und damit hat der Timo Ruhe, glaube ich, jetzt für den Moment. Also mehr war auf jeden Fall, glaube ich, nicht drin für Sebastian Vettel. Mick, auch da sehr gut, ne? Mit dem Haas, mit dem Koffer, sagt, glaube ich, immer der Timo für schlechte Autos.
Mit dem, ja, mit dem Koffer vom Haas.
Also mit dem, da geht nicht viel mit dem Haas. Am Ende hat er dem Teamkollegen, wobei, müssen wir auch sagen, ne, Nikita Mazepin nur 8 Runden, ne, hat er irgendwie fahren können.
Ich finde aber ehrlich gesagt auch, dass der Mick einen Riesensprung gemacht hat, was so, ich sag mal, das Selbstbewusstsein auch angeht. Denn er ist eigentlich, er steht auf einmal ganz anders da, finde ich, auch so in diesen Interviews und er hat bezieht immer mehr klare Meinung auch zu bestimmten Szenen auf der Strecke. Erinnere mich da, es gab ja im 3. freien Training diesen Vorfall, eben mit, jetzt hilf mir kurz auf die Sprünge, Latifi. Peter, mit Latifi, genau. Da haben wir dann gefragt, worum es da ging und dann wollte er natürlich nicht so ganz rausrücken mit der Sprache, aber die ganze Körpersprache und die Mimik, die hat schon sehr, sehr viel gezeigt, wo er so ein leicht schelmisches Grinsen im Gesicht hatte und sagte, ach, da gab es so eine kleine Unstimmigkeit, aber das haben wir jetzt geklärt. Und diese Attitude, die gefällt mir richtig gut.
Apropos Selbstbewusstsein, kann sich natürlich auch sein Selbstbewusstsein mittlerweile immer schön aufbauen beim Timo, weil die beiden spielen ja regelmäßig auch Schach und ich glaube, die Bilanz, lieber Timo, an dem Wochenende sah nicht gut aus, ne, was Schachspielen betrifft.
Nee, ich habe richtig eine übergebraten bekommen, nicht nur vom Mick, sondern auch von seinem Physiotherapeuten, vom Kai. Keine Ahnung, ich habe den, wie sagt man, den Touch, das Feeling zum Schach am Wochenende verloren gehabt. Ich habe gut in Brasilien eigentlich gut gespielt. Ich habe ja auch am Sonntagmorgen vom Rennen ihm eine ordentliche Abfuhr verpasst, was sich direkt im Rennresultat wiedergespiegelt hat, weil er das Ding halt einfach Kimi Räikkönen, glaube ich, seinen Frontflügel, hat er sich den Frontflügel kaputt gefahren. Und ich würde jetzt noch behaupten, dass es mit dem Schachspiel zu tun hatte. Aber ja, am Wochenende habe ich echt schlecht dagestanden. Auch im Paddle gestern Abend mit Mick zusammen gegen Sabine Kehm und seinen Physio Kai Schnappke haben wir den ersten Satz relativ klar gewonnen.
Und dann
ist ein völliger Zusammenbruch passiert bei uns. Also wir waren mental, waren wir komplett aus dem Match raus, wahrscheinlich schon mit Sieger Champagner uns auf dem Podest gesehen und haben dann eine Abfuhr gekriegt in zwei Sätzen, die ich mir bis jetzt noch nicht erklären kann. Aber so ist es halt manchmal im Sport. Man hat gute Tage und schlechte Tage. Das war jetzt nicht mein Schachwochenende somit. War zu immer. So ist es.
Aber sag auch nochmal was zur Entwicklung von Mick in diesem Jahr. Sander und Sascha haben ihn gerade sehr gelobt, auch was sein Selbstbewusstsein betrifft, aber auch von der fahrerischen Seite. Also schon eine starke Entwicklung, ne?
Sehr, sehr großen Schritt gemacht, in meinen Augen den größten Schritt seit letztem Jahr in der Formel 2. So Mitte des Jahres war so ein Riesensprung nochmal zu sehen bei ihm. Ich habe ihn ja wirklich von Anfang an so ein bisschen auch begleiten dürfen, war bei dem einen oder anderen Kartrennen dabei. Und ich sehe ihn heute noch als kleiner junger Mann, völlig zurückhaltend und teilweise auch noch ein bisschen unsicher. Und das war auch am Anfang in der Formel 3 so. Aber der hat einfach einen Riesensprung gemacht. Und man merkt auch, dass er in der Formel 1 angekommen ist, dass er exakt weiß, was er zu tun hat, wie er sich vorzubereiten hat. Und ich glaube, jetzt geht es einfach daran zu verstehen, wie kann ich am meisten aus dem ersten Jahr lernen und mir auch die Energie einteilen. Ja? Also schnell Auto fahren können da alle. Ja? Die Thematik ist, wie kann ich über eine lange Saison, über 23 Rennen, Konstanz hinbekommen, so wie das ein Max Verstappen schafft, wie das ein Lewis Hamilton schafft, das immer wieder abzurufen. Und das ist jetzt das Ziel, das muss er in meinen Augen als nächsten Schritt machen, das zu analysieren, zu verstehen, wo hat er über das Jahr hinweg Energie gelassen, wie kann er die sich besser einteilen, um dann den nächsten Schritt zu machen. Ja.
Was ist seine größte Stärke, was würdest du sagen?
Den Überblick, den er hat, die Gelassenheit, die er nach außen hin ausstrahlt, mit dem Speed, den er jetzt hat, das Gesamtbild zu sehen. Also er ist sehr, sehr gut, was Teambuilding angeht. Er geht auch ganz, ganz oft mit seinen Mechanikern zum Fußballspielen, ist immer da, kennt alle, kümmert sich um die Jungs, ist sehr aufmerksam und das macht er sehr gut und hat da, glaube ich, auch viel von seinem Papa gelernt und mitbekommen.
So, jetzt müssen wir hier nochmal ganz weit winken. Weil ihr seid schon wieder voll hier im Interview-Modus. Das klingt fast schon wieder so wie bei der Sendung Harte Analyse von Timo Glock.
Ja, spannend.
Gelöchert von Peter Hadenacke.
Ja, ich hab nicht so viel gehört, um ehrlich zu sein, weil es war so weit weg.
Wind,
aber
Wind,
es war mit Sicherheit super interessant, wie immer, wenn der Timo was erzählt hat. Ja, also Fakt ist natürlich auch, wir haben jetzt drei Rennen am Stück gehabt, die wirklich sehr intensiv waren. Also nicht nur, glaube ich, für euch als Zuschauer zu Hause mit all den Dingen, die wir da erleben durften. Also wenn ich mir überlege, dass Mexiko erst drei Wochen her ist... Ja, drei Wochen sind's, genau. Nee, zwei Wochen.
Zwei
Wochen, richtig. Zwei Wochen sind's. Zwei Wochen ist Mexiko erst her. Mir kommt's vor, als wär's noch ewig, also wär's ewig
hier.
Überleg mal bitte. Dieser Fehlstart von Bottas oder dieser schlechte Start von Bottas, ja, all was da passiert ist, ja.
Ich denke vielmehr an den Argentinier, bei dem wir zusammen saßen in Mexiko. Und das kommt mir vor.
War das in Mexiko oder Argentinier? War es nicht in Brasilien?
Nein, in Brasilien, da habe ich dir die brasilianische Küche nahegebracht, lieber Sascha.
Das ist richtig, Bahia, da waren wir. Also Bahia, Bundesstaat von Brasilien, da haben wir irgendwie Fisch gegessen, so ein Eintopf, das war mega, ja. Und
also wir waren nicht in Bahia, wir waren in São Paulo, aber in einem bayernischen Restaurant.
Richtig. Das in Argentinien war natürlich auch, in Argentinien, in Mexiko beim Argentinien, man kommt ja völlig durcheinander. War auch Wahnsinn, also unglaublich. Ich habe irgendwie auch mal völlig den Zeitbezug verloren gehabt. Also gerade, weißt du, hier, wir waren ja in den USA auch alle zusammen. Da hatten wir Zeitverschiebung, dann waren wir in Deutschland, dann waren wir wieder in Mexiko, dann von Mexiko nach... wusstet ihr eigentlich, also ich wusste es nicht, ne, dass du von Mexiko nach Brasilien auch mal schlappe 10 Stunden fliegst. Das fand ich auch sehr erstaunlich.
Ja, also so ganz so präsent hatte ich es jetzt auch nicht mehr, aber doch, ich wusste schon, dass es natürlich irgendwie eine Distanz ist, aber dass es jetzt 10 Stunden tatsächlich waren, hätte ich jetzt auch nicht gedacht oder hatte ich auch nicht auf dem Zettel.
Ja gut, ihr habt ja jetzt diese richtige Ochsentour mitgemacht, ne? Ich war ja dazwischen zu Hause, hab dann Warm-up...
Ochsentour passt zum Fleisch, das wir gegessen haben, ganz viel.
Das stimmt wohl.
Das war wahrlich eine Ochsentour.
Ja, viel Fleisch gegessen.
Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, also bei euch sind noch ganz schön Körner im Köcher, ne? Irgendwie, ihr wirkt noch so ziemlich fit. Ich kann mich schon mal erinnern.
Es liegt an dem Peroni, ich möchte es nochmal erwähnen.
Wir sind ja auch noch auf der Suche nach einem Sponsor, ne? Also, das Peroni ist wirklich sehr lecker. Nein, aber was die Körner anbetrifft, was ich als anstrengend empfand, war tatsächlich der Sprung von USA, dem Rennen in Austin, zurück nach Deutschland zu kommen und dann wieder nach Mexiko. Also mehr oder weniger zunächst mal von Deutschland nach Austin die 7 Stunden Zeitumstellung, dann von Austin wieder zurück nach Deutschland, wieder zurück in die alte Zeit und dann wieder nach Mexiko, wieder 7 Stunden. Also Mexiko war so gefühlt das anstrengendste Rennen auf eine Art. Da haben wir echt lange nach einem Rhythmus gesucht, Sascha, ne? Was das Schlafen anbetrifft.
Ja, das mit dem Schlafen war schwierig, das ist richtig. Was ich aber auch krass fand, war, wie wir jetzt heute nochmal die Abschlussposition hatten, wie wir da alle zusammenstanden. Wir waren ja mit 2 Kameras da unterwegs, der Kai, der eine Kameramann, der Tobi. Dann hatten wir den Chris dabei, der die redaktionelle Oberaufsicht quasi hatte. Dann war noch der Sandro dabei von Social Media, von Sky, der viel, glaube ich, an Hintergrundbildern und Informationen auch geliefert hat, an Videos. Also und
das
Sky Sport Formel 1, also wirklich tolle Dinge, die er da gemacht hat und gezeigt hat, glaube ich. Und dann standen wir da alle, Ralf, Timo, wir drei. Und wenn du dann siehst, was um dich rum alles passiert, also dieses Abbauen, ja, der Mechaniker, die ja auch schon echt viel in den Knochen hatten in den letzten Wochen, müssen wir sagen, dann ist das Rennen rum, aber für die beginnt erst die Arbeit. Dann haben die da alle ihre Neonwesten an, damit sie nicht über den Haufen gefahren werden von den vielen Gabelstaplern, die da von links nach rechts fahren. Also, und dann wird noch parallel werden auch noch die Reifen gewaschen, ja, bisschen nass ist auch überall. Also ich find's immer wieder wahnsinnig, wie diese kleinen Ameisen da durch das ganze Fahrerlager rumwuseln, ohne dass Gott sei Dank irgendwas passiert.
Da würde ich aber auch mal sagen, geht nochmal ein ganz, ganz großer Dank auch an unsere Crew hinter der Kamera, weil die, während wir nämlich jetzt hier sitzen und Podcast aufzeichnen, sind nämlich am Abbauen. Also unsere beiden Kameraleute, der Tonmann, der Chris, der Essi, der für den Ton im Pod verantwortlich ist, die Moni, die sind alle am Abbauen und das ist schon auch echt heftig, nach so einem langen Tag dann nochmal diese Knochenarbeit da zu verrichten. Die sind super fix. Ich kenne das, weil die sind dann, die kommen dann teilweise auch zurück. Und manchmal ist es auch so, dass wir dann da sitzen und sehen, die reinkommen und wir applaudieren einfach, weil wir großartig finden, was die für eine Arbeit leisten.
Ja, großartig, was das Team natürlich auch macht. Aber insgesamt finde ich immer ganz spannend. Also man hat natürlich, man lässt natürlich hier und da schon Körner, aber trotzdem geht man insgesamt mit mehr Energie raus als die man investiert hat, weil uns halt das alles so viel Spaß macht, was die Formel 1 betrifft, liegt natürlich auch daran, dass wir einfach eine super Truppe haben, Spaß an dem Job haben und das trägt einen natürlich auch. Also ganz ehrlich, jetzt sind wir gerade kurz nach dem Grand Prix hier in Katar und freuen uns schon wieder auf das nächste, was da kommt.
Ja, und das wird mit Sicherheit episch werden. Da sind wir in Saudi-Arabien, also das ist dann das nächste Rennen in 2 Wochen von diesem Sonntag ausgerechnet zum allerersten Mal. Ich habe übrigens Carsten Thielke, den Sohn von Hermann Thielke, getroffen. Mit dem habe ich mich unterhalten gestern und der sagte, wird fertig, aber es wird super, super knapp. Das hat er auf jeden Fall gesagt, die Strecke in Saudi-Arabien.
Dazu musst du nur ganz kurz sagen, Hermann Thielke natürlich derjenige, der immer der Architekt ist, der die Rennstrecken baut und sein Sohn, der Carsten, übernimmt jetzt immer mehr, weil es dem Hermann auch gesundheitlich eine Zeit lang nicht ganz so gut ging. Also das nur so zum Hintergrund. Die sind die, die schauen, dass wir eine geile neue Rennstrecke kriegen.
Ja, und er sagte, das war ganz witzig, was er gesagt hat. Er sagt so, ja, die haben dann mit den Scheiß, die natürlich viel möglich machen dort, ist ja klar, die wollen ja einen tollen Grand Prix haben, um sich toll präsentieren zu können, aus diversen Gründen. Fakt ist jedenfalls, waren natürlich extrem darauf besessen, dass es da auch optisch super ist. Also die wollten irgendwie so einen riesengroßen Königsturm da bauen und zwar 3 direkt nebeneinander. Und dann standen da die ganzen Kräne und die ganzen Baugeräte an diesen Türmen. Sie hatten nur einen und dann sagten sie irgendwann mal hier die Thielkes so, also es wäre mal ganz wichtig, dass wir jetzt mal an der Strecke irgendwie das Ganze zu Ende bringen, weil Turm ist ja ganz nice, aber einer langt vielleicht dann auch und wir gehen jetzt nicht mit 3 an den Start. Also wird eng, aber das wird auf jeden Fall toll und Peter, wir machen ganz kurz noch eine Information für alle, die natürlich interessiert sind an unserem Produkt logischerweise und sind gleich wieder da und reden noch ein bisschen über Saudi-Arabien. Ja, und wenn ihr auch mit dabei sein wollt und die Formel 1 gucken möchtet, dann ist das überhaupt kein Problem. Das geht nämlich ganz einfach via Stream mit dem Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Noch dazu das gesamte Motorsport-Angebot. Checkt mal die Website skyticket.de/F1-Podcast. F1-Podcast zusammengeschrieben. Der Link, der steht allerdings auch in den Shownotes. Da könnt ihr das ganz einfach anklicken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auf zwei Geräten gleichzeitig ganz easy ohne Receiver zu streamen. Also maximal flexibel in jeder Hinsicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de/F1-Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Ja, also es wird fertig werden. Das ist zumindest das, was wir so in Erfahrung bringen konnten. Und nachdem jetzt die WM natürlich super, 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 super spannend ist mit diesen 8 Punkten Vorsprung, die Max Verstappen hat, kann rein theoretisch die Entscheidung dann doch schon in Saudi-Arabien fallen, aber da müsste für Lewis Hamilton alles schieflaufen.
Wobei ich ja jetzt sagen muss, jetzt lebt ja mein WM-Tipp wieder so ein bisschen auf. Ne? Ich hatte ja zwischendurch schon so ein bisschen das Gefühl, da habe ich jetzt sehr falsch gelegen mit meiner Prognose, aber so langsam kommt er ja wieder in Tritt, der Lewis. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, wie geht's aus? Mir wäre natürlich am allerliebsten, dass die WM-Entscheidung in Abu Dhabi fällt. So richtig, das würde diese Saison krönen. So, was sagt man immer? Cherry on the Cake. Das wäre einfach geil, wenn diese Saison auch in Abu Dhabi zu Ende geht mit dem Weltmeistertitel, weil ich die bisher einfach grandios fand.
Ja, ich war ja so beseelt von dem, was die WM bisher gebracht hat, dass ich ja wirklich schon gedacht habe, also es kann ja erst in Abu Dhabi die Entscheidung fallen. Stimmt natürlich nicht ganz. Also wenn Lewis Hamilton ausfallen würde in Saudi-Arabien und Max Verstappen genügend Punkte sammeln kann beim nächsten Rennen, dann könnte es natürlich schon eine Entscheidung geben, auch beim nächsten Rennen schon. Also da war ich ein bisschen voreilig, aber trotzdem, davon gehen wir natürlich mal nicht aus. Ne? Also das ist ja fast eine Sache der Unmöglichkeit. Von daher wird es das Finale geben, meiner Meinung nach in Abu Dhabi. Es wird hauchzart werden. Ich habe auch im Moment gar kein Gefühl mehr. Mein Tipp war Max Verstappen, deiner auch. Sascha, ich bleib da natürlich auch bei. Es wäre fürchterlich, wenn man jetzt umkippt, aber ich habe kein Gefühl mehr dafür, wer da jetzt die Nase vorn hat. Helmut Marko haben wir heute auch bei uns im Interview gehört, auch aufgrund dieser Heckflügel-Thematik, wo man Mercedes offensichtlich ja ein bisschen eingestoppt hat, durch die Untersuchung jetzt auch nochmal der FIA. Der ist positiv, dass auch dieser Topspeed, den Mercedes vielleicht jetzt vorhatte in den letzten Rennen, dass das Thema erledigt ist. Also pari pari irgendwo.
Ja, sicher. Also man muss erst mal gucken, wie das dann wird. Es ist für die Teams wieder eine Unbekannte. Wir haben gesehen, was das bedeutet jetzt hier auch in Doha. Nicht ganz so einfach, ja, mit all den ganzen Faktoren umzugehen. Also sprich jetzt Reifenverschleiß etc. Das war ja jetzt auch ein Thema. Ich meine, die Reifenplatzer heute waren auch sehr spektakulär. Gerade bei Williams, ich bleib dabei, das war ein Fehler. Also die hätten den Latifi reinholen müssen, nachdem dem Russell, der ja auch schon um die Ohren flog. Auch mit sowas will ich jetzt nicht heraufbeschwören oder heraufreden, aber mit sowas musst du natürlich dann auch in Saudi-Arabien auch rechnen.
Jetzt hat ja Mario Isola noch gesagt, dass sie das natürlich erstmal analysieren müssen. So viel Zeit bleibt dafür ja aber auch nicht. Und die Reifenwahl für Saudi-Arabien, die steht ja auch schon fest. Jetzt ist ja Pirelli normalerweise relativ konservativ unterwegs, waren sie ja hier auch, weil sie eben die Strecke nicht kennen, haben ja die härtesten Reifenmischungen hierher mitgebracht, die es gibt. Jetzt frage ich mich natürlich, kann man das noch ändern, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, merken wir, vielleicht haben wir für Saudi-Arabien falsch gelegen. Ich glaube nicht, dass man es ändern kann. Sascha, du schüttelst schon den Kopf.
Nee, geht nicht. Also was, die sind ja produziert, die Teile. Also die sind ja auf Sicht quasi produziert. Das geht nicht mehr. Ich denke, man hat es auch mit nötiger Umsicht dann auch gewählt von Pirelli, was die Reifen anbelangt. Es ist auf jeden Fall eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, so viel weiß man schon vom Layout, das man halt kennt. Und da würde man jetzt im ersten Moment sagen, jawohl, das ist klares Mercedes-Terrain, ähnlich wie es jetzt hier auch war in der Wüste von Katar. Aber wer weiß, also ich hätte wie gesagt auch nicht gedacht, dass der Max es dann so hinbekommt, dass er innerhalb von, was waren es, anderthalb Runden, fünf Runden es schafft, ja, auf Position 2 zu fahren.
Ja, unglaublich. Und wie gesagt, was Helmut Marko ja auch gesagt hat, was den Topspeed betrifft, ist man in der Nähe von Mercedes. Also das verspricht einiges für Saudi-Arabien und auch für Abu Dhabi.
Also besser kann es für uns ja gar nicht sein.
Nein, natürlich nicht. Und alles andere, was dahinter ist, ist ja auch noch einigermaßen spannend. Okay, Platz 3, würde ich sagen, ist jetzt für Ferrari so gut wie im Sack. Also nachdem ja auch Lando Norris einen Sicherheitsstopp machen musste, der lag ja auch auf 4, glaube ich, war's. Hat er dann irgendwie gefunkt, er hatte ein Problem irgendwie und es fühlte sich komisch an. Sandra, du hast mehrere oder bessere Informationen?
Ganz genau. Wir haben ja diese Info von McLaren bekommen, dass er irgendwas komisch gefunden hat und sie ihn deswegen reingeholt haben. Ich hatte ihn ja dann zum Interview und da kam raus, er hatte schon zu dem Zeitpunkt diesen Reifenschaden und hat sich's komisch angefühlt. Also dieser Reifenschaden war nicht so massiv wie jetzt bei den Williams zum Beispiel, aber es war auf jeden Fall was da und ab da fing es an, sich komisch anzufühlen für ihn. Und davor hat er auch gesagt, davor war alles normal. Und das ist das, was mich dabei auch so wundert, dass es bei keinem der vier Fahrer, wo das jetzt eben vorkam, vorher ein Anzeichen gab, dass mit diesem Reifen irgendwas nicht stimmt oder mit diesen Reifen irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber er hatte diesen Reifenschaden schon, er war wohl nicht ganz so gravierend.
Ja, interessant. Blöd natürlich dann für McLaren. Der Abstand wird immer größer Richtung Ferrari. Abschließend vielleicht jetzt auch nochmal so, wenn wir auf die letzten drei Rennen zurückgucken, diesen Tripleheader. Sascha, was war dein Favorite von den dreien, die wir hatten?
Oh, das ist ganz schwer. Ich fand sie alle drei super. Jetzt meint von der Dramatik her, mit all den ganzen Dingen, die emotional da so waren, Brasilien. Weil das war natürlich von der ganzen Historie mit all den ganzen Problemen, die jetzt gerade auch bei Hamilton waren, mit Strafe, mit all den ganzen anderen Dingen, die dort waren, mit sich wieder vorkämpfen, dann dieses Duell Verstappen, Hamilton und der nicht ausgesprochenen Strafe gegen Verstappen. Das fand ich schon emotional extrem, also gerade was jetzt das Rennen anbelangt. Vom Drumherum, lieber Peter, habe ich dir natürlich viel zu verdanken, was Brasilien und Sao Paulo anbelangt.
Selbstverständlich.
Du hast mir gezeigt, dass Brasilien mehr kann als nur Fleischspießchen. Danke ich dir nochmal sehr dafür.
Gerne.
Ich habe liebe Freunde von dir kennengelernt, habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon erzählt. Du hast ja da lang gelebt und also ein sehr herziges Volk, sehr freundlich, sehr fröhlich. Klar, es wird immer über den Gefahrenaspekt groß geredet. Natürlich ist es jetzt nicht so ganz ungefährlich in der einen oder anderen Ecke, da muss man schon aufpassen. Aber ich habe es, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt, in der einen oder anderen europäischen Großstadt muss man auch aufpassen, wann man zu welcher Tageszeit in welches Viertel und in welche Straße läuft. Leider ist so. Und das ist in Sao Paulo ja ähnlich. Aber wenn man natürlich einen so großartigen Guide hat wie dich, ja, passt. So, jetzt habe ich aber genug.
Also ich würde eins vorschlagen jetzt noch, weil der Timo jetzt auch gerade wieder zurück ist. Dietmar ein. Diamant haben wir erwähnt, der uns begleitet seit Wochen mehr oder weniger. Timo, jetzt ich würde mir von dir wünschen jetzt noch mal ein Abschlusswort in hessischer Mundart.
Hessische Mundart, also es gibt eine ganz enge WM-Entscheidung, so sage ich, ein ganz enges Hesse bis zum Schluss in Abu Dhabi, weil das Ding entschieden. Und ich sage, der Lewis macht's am Ende.
Oha, das wird in Sandras Richtung gehen. Timo tippt auf Lewis.
Oha, ich hab's nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich konnte es nicht entziffern.
Timo tippt auf Lewis.
Ja, endlich ist mal hier jemand auf meiner Seite. Danke.
Ich muss dazu sagen, ich habe auch schon geschwankt. Ich war vorher schon bei Max Verstappen, aber momentan ist die Lage relativ klar in meinen Augen, dass der Mercedes einen leichten Vorteil hat. Deswegen, aber was soll ich sagen? Ich als Experte habe jedes Mal gefühlt daneben gelegen bis jetzt, oder? Ich habe immer in Mexiko gedacht, der Mercedes macht's, dann hat's der Verstappen gemacht. In Brasilien dachte ich, der Verstappen macht's, der Hamilton hat's gemacht, also fragt mich nicht, fragt mich doch einfach nicht. Mann.
Also Fakt ist, der Mazepin macht's nicht, das ist schon mal
am
klar.
Am Ende weiß man nichts.
Da weiß man nichts, aber nichtsdestotrotz sagen wir herzlichen Dank fürs mit dabei sein, danke fürs Zuhören. Wie immer, die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse gibt's dann wieder am kommenden Dienstag ab 12 Uhr, das Ganze abrufbar. Bitte gerne weiterempfehlen und wir haben jetzt die Wahl, oder ihr könnt entscheiden, A, wir springen jetzt in den Pool, oder B, wir bestellen noch eine Runde Bier.
Es gibt die Nestle. Ja, dann trinken wir uns beiden.
So sieht's mal aus. Also, macht's gut.
Liebe Grüße.
Bis demnächst. Schöne Woche. Ciao, ciao.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. there's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Hyland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Hyland, intelligent content solutions for innovators everywhere at Hyland.com.